Das direkte, echte Erleben wird nie ersetzt werden durch digitale Kommunikation. Man muss halt gucken, dass man immer noch Intellekt mit einbringt, weil KI immer nur das findet, worauf man es ansetzt und jetzt nicht wirklich zwischen den Zeilen lesen kann.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Heute wird es strategisch, fundiert und kreativ zugleich. Denn wir sprechen mit Professor Dr. Nanette Besson, Expertin für Unternehmenskommunikation und Professorin an der Media University in Frankfurt, über ihr Buch Unternehmenskommunikation und PR konzipieren. Es geht um mehr als gute Kommunikation, es geht um professionelle Planung, treffsichere Zielgruppenansprache und den klugen Einsatz empirischer Methoden und die messbare Wirkung moderner PR. Und ich freue mich, dass ich Sie jetzt hier im Teams-Meeting habe und mit ihr darüber sprechen kann. Hallo nach Frankfurt, hallo Nanette.
Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Ja, zu Beginn würde mich ja interessieren, wir kennen uns ja schon ganz viele Jahre. Ich habe, glaube ich, den ersten Kontakt mit dir gehabt. Da hast du, glaube ich, die Doktorarbeit geschrieben zum Thema Medienanalyse.
Ja.
Seitdem ist ja viel passiert und du hast viel beobachtet. Was sind denn aus deiner Sicht die gröbsten Fehler, die Unternehmen im Zusammenhang mit PR-Konzeptionen machen?
Mit PR-Konzeption, also zum einen natürlich, dass sie einfach keine haben, dass sie eigentlich immer nur Feuer löschen, dass sie immer nur reaktiv aktiv werden. Und selbst wenn sie denken, ja, Strategie ist wichtig und ja, wir müssen eine Strategie machen, dann geht das halt im Alltag manchmal doch wieder verloren, weil man dann doch reagieren muss, weil man als Kommunikator natürlich oft einfach auch nur mit betroffen ist von anderen Entscheidungen, die über einen hinweg getroffen werden. Also das auf jeden Fall, dass man überhaupt strategisch arbeitet, überhaupt eine Strategie aufsetzt. Dann würde ich sagen, dass es weder noch gut oder schlecht, also weder noch gut ist, wenn man immer nur nach den Trends geht. Wenn man immer nur versucht irgendwie, oh, jetzt ist das gerade Trend, Clubmaster kommt gerade auf, da müssen wir alle da rein. Das macht sicherlich auch nur wenig Sinn. Da sollte man schon auch immer noch wiederum an seine Strategie denken und ein bisschen drauf achten, ob das überhaupt authentisch zu einem passt. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall auch immer offen sein, Neues zu wagen. Ja, also das widerspricht dem vielleicht ein bisschen, aber man sollte halt vielleicht erstmal beobachten, gucken, was da abgeht. Und dann kann man halt darauf reagieren und gucken, wo man sich andockt und in welcher Form man sich andockt, damit man erstmal die Umgebung erstmal kennenlernt. Also die Umgebung im besten Sinne von Social Media. Wer ist da? Wie geht das da? Worauf sollte man da achten? Und als letztes würde ich immer sagen, gerade in Zeiten von KI, dass man nicht immer nur digital denkt, dass man also wirklich diese persönliche Kommunikation, wenn man PR plant, immer mit einplant, weil Menschen immer noch Menschen sind und das, glaube ich, das bleibt, das ist, was bleibt, dass wir das direkte, echte Erleben wird nie ersetzt werden durch digitale Kommunikation.
Beobachtest du, dass kleinere Unternehmen mehr Schwächen haben oder weniger Strategie als größere oder ist das über alle Branchen, über alle Größen ähnlich?
Ja, es kommt auf die Branchen an. Manche sind halt auch schon sehr absatzorientiert, auch in ihrer Unternehmenskommunikation. Da sind die natürlich eng an die Produktzyklen gebunden. Kleine Unternehmen, da kommt es auch drauf an, wo dann, sage ich mal, Gründer herkommen oder wo der Schwerpunkt drauf gelegt wird. Und meistens beginnen die ja erstmal mit digitalem Marketing, sodass sie da dann erstmal Geld investieren. Es geht ja immer darum, wo das Geld investiert wird, in welche Art der Kommunikation. Und da ist sicherlich für Startups immer erstmal Marketing wichtig, bis die dann mal gewahr werden, dass PR auch wichtig ist. Das dauert dann noch eine Weile, würde ich sagen.
Hörst du dann öfters so, wir haben andere Marketing-Schwerpunkte für PR, haben wir gerade keine Zeit?
Ja, kommt immer, wie gesagt, auf die Branche drauf an, aber prinzipiell ist es dann doch schon immer so, war ja auch schon immer ein bisschen so der Zweikampf oder der Wettbewerb zwischen halt Marketing und PR, wie wichtig, wie viel Budget kriegen die. Und so ganz hat sich da nicht grundlegend was geändert. Ja, man hört es dann schon nochmal.
Wie gelingt es, eine Kommunikationsstrategie so zu entwickeln, dass sie sowohl datenbasiert, also fundiert, sage ich mal, auf guten Daten basiert, aber auch kreativ ist?
Würde ich schon sagen, dass man das überwiegend entweder oder macht, dass man sich abwechselt, dass man also zum Beispiel erst richtig schön Daten sich sucht oder generiert und die auswertet und dann anfängt, kreativ zu denken. Oder man macht andersherum, dass man erst kreativ überlegt, was macht das Thema aus, wie können wir das Thema kreativ sonst noch angehen mit Storytelling oder mit anderen Transfertechniken, dass man einfach das in eine andere Umgebung schafft und sich dann aber wiederum Daten holt oder Daten generiert. Also ist das, würde ich sagen, etwas, was so wie Yin und Yang ineinander spielt, die Kreativität und die Datenbasiertheit.
Welche Rolle spielen aus deiner Sicht qualitative und quantitative Forschungsmethoden in der PR-Konzeption und wie wird das dann in der Praxis genutzt auf der anderen Seite?
Das ist eine gute Frage. Qualitative Methoden sind ja, also oft, wenn Leute jetzt gerade auch als Quereinsteiger in die PR kommen, kennen die sich gar nicht unbedingt aus mit den Unterschieden und was genau was ist. Qualitative Methoden behandeln halt Texte und werten Texte, werten Sprache aus. Und das kann nicht immer gezählt werden. Und deswegen ist das natürlich vor allen Dingen wertvoll, wenn man neue Sachen entdecken will. Zum Beispiel, wie reagieren meine Stakeholder, meine Follower, meine User? Was sagen die so? Wie äußern die sich? Also Sprache analysieren mit Sprachbildern und mit Vergleichen. Deutsche Sprache ist auch extrem bunt, aber natürlich auch, wenn es im Englischen geht, dass man wirklich da die Sprache analysiert. Dafür braucht man qualitative Methoden. Die sind wertvoll, müssen natürlich schon irgendwo strukturiert durchgeführt werden, damit sie nicht so subjektiv sind, weil sonst macht jeder so sein Bauchgefühl. Aber dafür gibt es ja auch dann wiederum wissenschaftliche Anleitungen und Kriterien. Quantitative Methoden sind immer gut, um irgendwas zu bestätigen oder zu belegen. Da hat man meistens dann schon irgendwas, okay, wir wollen jetzt irgendwie die Bekanntheit steigern, dann misst man die Bekanntheit vorher, dann misst man die Bekanntheit nachher. Und dann kann man halt Erfolge nachweisen. Also quantitative Methoden sind natürlich das Beste, um irgendwie in einfachen eine Veränderung nachzuweisen, die dann im besten Fall einen Erfolg belegt. Von daher ist das natürlich extrem wertvoll. Und auch da muss man halt auf solche Gütekriterien achten, dass man eine richtige Stichprobe hat, dass man also, dass nicht nur die gemessen werden, die halt laut sind und die sich äußern, sondern dass man überlegt, okay, die Leute, die sich nicht äußern, haben ja auch eine Meinung. Also ja, da muss man halt aufpassen, bevor man dann eine ganze Konzeption auf solchen Erkenntnissen basiert. Und was hat sich in der Praxis geändert? Ich war jetzt gerade auf der AMIC-Konferenz, das ist das International PR Measurement Summit, wurde in den Ende 90er, war das glaube ich schon von Katy Payne initiiert, ist mittlerweile international und findet jedes Jahr statt. Das ist so die Klasse der PR-Evaluationstreibenden, der Forschenden und beziehungsweise Media Monitoring and Analytics Companies. Da haben wir jetzt gerade die Barcelona Principles zum vierten Mal bestätigt und nur etwas verändert. Auch da werden jetzt eigentlich nur so die Sprache wird teilweise etwas angepasst und dann wird diskutiert drüber. Und da wird immer noch diskutiert, ob man halt von Zielgruppen spricht oder von Stakeholdern, ob man von Audiences spricht, das war es im Wort. Also ob man von jemandem, der nur zuhört, spricht oder von jemandem, mit dem man eine Beziehung aufbaut. Und das ist also eine Konferenz von Praktikern, beziehungsweise weitestgehend waren es eigentlich Agenturen, die halt Analysen anbieten. Und da, ja, also kann ich einfach jetzt zurückschauen auf die Zeit. Ich habe meine Doktorarbeit tatsächlich in 2004 auf diesem Summit vorgestellt. Und es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel was grundlegend geändert. Natürlich ist jetzt KI überall. Das nutzen auch alle. Es sind alle vorsichtig, das zu nutzen. Und man muss halt gucken, dass man immer noch Intellekt mit einbringt, weil KI immer nur das findet, worauf man es ansetzt und jetzt nicht wirklich zwischen den Zeilen lesen kann. Gute Forschung wurde da vorgestellt von Professor McNamara aus Australien zum Thema Akzeptanzkommunikation, was halt auch zeigt, dass da in der Praxis, er hatte dann praktische Projekte untersucht, in der Praxis immer noch viel zu tun ist zum Thema Kommunikation planen, also wirklich beidseitige Kommunikation zu planen. Und ich denke, in der Praxis ist und bleibt jetzt bei der Anwendung von Methoden, bleibt also oder ist halt zunehmend die Datenkompetenz der Faktor, der halt darüber entscheidet, ob man seine Konzeption auf guten Stellfüßen aufbaut, weil wenn man nicht weiß, worauf man achten muss, wenn man nicht erkennt, ob die Quelle gut ist, ob die Daten wirklich aussagekräftig sind, baut man nachher auf ganz falschen Annahmen auf.
Ich kann mir vorstellen, dass durch künstliche Intelligenz zumindest die ganze Auswertung, wenn man die richtigen Daten hat, doch sehr stark vereinfacht wird, oder?
Ja, wir sind da auf dem Weg dahin, aber selbst große Monitoring, also wirklich die ganz Großen, waren ja auch da vertreten. Die sind schon auch vorsichtig. Also ja, die kleinen Zusammenfassungen, das geht natürlich jetzt wesentlich schneller, muss keiner mehr drüber schauen oder so. Beziehungsweise ja, muss man halt auch aufpassen. Auch automatische Wertungen zum Beispiel, ob etwas positiv oder objektiv ist oder negativ, da muss man mit überall noch ein bisschen mit Vorsicht rangehen. Generell ist natürlich die Fähigkeit gegeben von der KI, dass große Datenmengen ausgewertet werden. Also gerade quantitativ müsste das eigentlich klappen, wobei es das auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen, glaube ich, steckt. Das letzte Mal, als ich es probiert habe, hatte also in einer Excel-Datenbank einfach Spalten und dann miteinander vertauscht. Das war jetzt noch nicht so richtig, dass man darauf bauen kann.
Es wird zwar immer besser, aber ich glaube, ohne einfach mal selber drüber nachzudenken, geht es im Moment noch nicht.
Auf jeden Fall.
Du hast ja auch viele praktische Tipps in dem Buch. Also wie identifiziert und priorisiert man zum Beispiel relevante Zielgruppen und Stakeholder effektiv?
Da würde ich immer von dem Thema ausgehen, was man hat und natürlich da, wo das Thema stattfindet, gucken und da sich halt wirklich dann die Menschen anschauen, die da sich äußern zu. Das heißt im Endeffekt, dass man wieder händisch rangeht, weil eigentlich fast alle Netzwerke haben ihre Schnittstellen ja geschlossen. Die APIs sind alle nicht mehr geöffnet, man kann selbst Twitter nicht mehr runterladen, sodass man einfach dann gucken muss. Und das machen wir in der Form, dass wir zum Beispiel auf LinkedIn gucken, wer welche Posts liked oder wer kommentiert und dann halt reinschauen, wie wird kommentiert. Und wenn wir dann schauen, was das für Menschen sind, die da kommentieren und wie die wiederum vernetzt sind, dann kann man so eine Art Netzwerkanalyse aufbauen. Und dann kann man sehr genau gucken, wer sind denn die, die wir jetzt erreichen und sind das auch die, die wir erreichen wollen. Und dann hätte man auf jeden Fall schon mal mit einer händischen Datensammlung tatsächlich, aber eine sehr fundierte und sehr individuelle Analyse seiner Stakeholder. Dann wiederum Stakeholder dann als Menge oder als Summe so verstehen, die Gruppe. Da bin ich ja ein großer Freund von Theorien. Also nachdem ich jetzt seit Jahren schon soziologische Theorien in der PR unterrichte, ist also sowas wie eine Systemtheorie oder eine Theorie des kommunikativen Handelns sind eigentlich super Sachen, super Instrumente, um Kommunikation zu analysieren in der Gruppe. Aber natürlich kann man auch einen Bernays lesen oder man kann auch einfach einen Sigmund Freud oder einen Gustave Le Bon sich anschauen, weil das die Manipulationstechniken sind, die wir jetzt tagtäglich gerade erleben, vor allem in den USA. Also das ist sicherlich auch extrem wertvoll, aber natürlich muss man sich da ein bisschen mehr mit befassen dann. Ansonsten priorisieren, was ich am Anfang gesagt habe, ist eigentlich immer je nach Thema und Situation. Also bloß keine Stakeholder einfach so belassen, wie wir sie schon immer haben oder sowas. Für jedes Thema oder jede Situation sind die Menschen dann ja auch anders sensibilisiert und einfach ein anderes, haben eine andere Zusammensetzung.
Welche Kennzahlen oder KPIs sind entscheidend, um den Erfolg von Kommunikationsmaßnahmen zu messen? Kann man da sagen, das sind die 5 wichtigsten oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, war ich noch nie ein Freund von. Ich war ja noch nie ein Freund von den einfachen KPIs aus dem Kommunikationscontrolling. Hat so seine Geschichte. Ja, auf jeden Fall nur KPIs nehmen, die man wirklich beeinflussen kann. Und das kann sogar bedeuten, dass man auch nicht mal Medienresonanzfaktoren vielleicht ganz nehmen kann oder sollte. Das ist sehr individuell. Also ich mache es immer so, dass wir wirklich erstmal, sage ich mal, Stakeholder festlegen, dass wir dann schauen, welche Sprache sprechen die und in welchen Kanälen bewegen die sich. Und dann kann man gucken, welche KPIs man als direkte KPIs nimmt oder sowieso bekommt. Aber das ist dann halt auch schon, dass das wiederum nur dieses direkte, der direkte Output dabei rauskommt. Und wenn man halt weiter messen will, was ja auch in den Barcelona Principles verlangt wird und gefordert wird und was ich ja auch schon seit meiner Doktorarbeit immer gesagt habe, strategisch evaluieren, kontinuierlich, dann muss man halt irgendwie auch daran, dass man Menschen mal befragt, dass man also auch, wie gesagt, auf die Stichprobe achtet, wessen Meinungen erfasst man jetzt und wie wertet man die aus? Und dann sind wir halt da, dass man dann doch auch ein Budget dafür braucht. Methoden gibt es natürlich eben noch und nöcher, um jetzt KPIs zu generieren. Die große Gefahr bei KPIs an sich ist halt, dass man irgendwas hat, was man nicht wirklich beeinflussen kann. Also da war das schönste Beispiel die Finanzkrise 2009, wo vorher alle ganz groß getönt haben, dass sie halt als sich KPI gebunden mit der PR anschließen und letztlich für etwas verantwortlich gemacht wurden, wo sie überhaupt nichts dran ändern konnten und keinen Einfluss hatten. Dann waren diese ganzen großen Kommunikationsteams ganz schnell wieder eingestampft. Da sollte man also vorsichtig sein und vielleicht es anders ausgestalten. Und da war ich ja auch schon immer ein Freundin von, dass man auch qualitative Statements zulässt. Jeder kennt halt, sage ich mal, Gutachten oder Expertenberichte als Evaluationsinstrument, was manchmal dann auf jeden Fall als Fundierung für KPIs, die ja per Definition eigentlich nur quantitativ sein sollten, dass man das mit integriert oder wenigstens KPIs in Relation setzt zu so etwas wie der allgemeinen Situation. Also ist gerade irgendein Krieg ausgebrochen oder ist gerade irgendwie der Wettbewerber pleite gegangen? Wie auch immer, dass man also die Umwelt beobachtet und dass man auch schon sagen darf, okay, in Relation zu unserem kleinen Budget haben wir erfolgreich so und so viel Resonanz erzeugt. Also alles ein bisschen in Relation betrachten und nicht so einfach nur KPI als eine Verbreitungszahl nehmen. Ja,
das nach Relation, das ist ein gutes Stichwort. Ich beobachte immer die PR-Preise, die vergeben werden und wundere mich da nicht, dass dann immer ganz große Unternehmen auf dem Treppchen stehen, die natürlich mit ganz anderen Budgets arbeiten als kleinere Unternehmen. Und ich glaube, es wäre wichtig, auch kleinere Unternehmen, die wirklich eine gute Leistung bringen, aber eben nicht eine Million oder 500.000 oder was auch immer an Budget haben, weil die oft überproportional gute Sachen machen, aber natürlich dann nicht so gesehen werden.
Ja, ich finde auch die Umgebung zu beobachten und halt auch das Budget, also einfach sich selbst, was man so leisten kann und was man für das Geld, was man für die Ressourcen, die man hat, auch bereit ist zu tun, dass man das auch, ja, sollte ja auch in jedem, weiß nicht, Personalbewertungsbogen sollte auch drinstehen, nach dem Motto, in Anbetracht dessen, dass irgendwie die Person alleine die Abteilung wuppt, hat sie wahnsinnig viel geleistet.
Also, genau. Wie ist der Output in Relation zu den Möglichkeiten, die man hat? Kannst du ein paar konkrete Praxisbeispiele nennen, bei denen die Methoden aus deinem Buch erfolgreich angewendet wurden?
Ja, auf jeden Fall. Das Buch ist ja entstanden aus meinem Modul heraus, das ich jetzt seit einigen Jahren schon unterrichte. Das ist die angewandte PR-Forschung. Da arbeiten wir halt immer mit Unternehmen auch zusammen. Das sind dann Projekte, die dann, sag ich mal, on top gehen. Jetzt nicht, klar, wir sind ja im Zuge unseres Unterrichts eingebunden. Aber da haben wir zum Beispiel sehr schöne Projekte entwickelt für die DHL. Haben wir ein großes Employer Branding, haben wir mit Wettbewerbspräsentationen dann gemacht, wo dann auch wirklich die Studierenden selbst Daten erfasst haben, also selbst Kununu-Bewertungen ausgewertet haben, selbst LinkedIn-Posts. Das hatten wir halt auch zum Beispiel für Fink und Fuchs, die eine Robotik-Kampagne entwickelt auf LinkedIn, wo wir dann wirklich tief reingegangen sind und geguckt haben, was sind das für Menschen, die kommentieren. Also das sind halt auch Daten, die kann man nirgendwo kaufen, die muss man selber erheben. Also dafür braucht man auch diese Grundkenntnisse an empirischer Sozialforschung. Also das ist auf jeden Fall alles auf dieser Basis halt entstanden. Also das ganze Buch ist eigentlich auf der Basis des Seminars entstanden, das wiederum sehr eng an der Praxis angebunden ist.
Und was hat jetzt DHL mit der Employer Branding Kampagne erreicht, dadurch, dass ihr geholfen habt?
Was die damit erreicht haben, müsste man im Zweifel natürlich die selbst fragen. Es war nicht so, dass die Employer Branding Kampagne, wie gesagt, nicht wirklich von denen dann auch direkt eins zu eins umgesetzt wird, sondern sie hatten parallel schon selbst eine geplant und haben das so als Benchmark, sage ich mal, als Ausgleich, als Inspiration genommen, was die Studis da ermittelt haben. Und da haben aber auch gesagt, und das war halt das tolle Feedback auch von Fink und Fuchs, dass es durchaus so sehr realistisch dann auch wirklich durchgeführt wurde. Und die Studis, die machen ja auch dann die Konzeption, erarbeiten sie dann über ein halbes Jahr hinweg. Also das ist schon auch viel Arbeit, was die da reinstecken. Wahrscheinlich teilweise viel mehr Arbeit, als man in jetzt wirklich in einer echten Agentur, wo das sehr viel schneller geht, dann machen.
Aber gute Learnings auf jeden Fall.
Ja.
Du hast ja schon gesagt, wie das Buch jetzt entstanden ist aus deiner Arbeit. Für wen hast du es geschrieben? Was war so deine Idee? Und wer sollte es nicht verpassen, einen Blick da reinzuwerfen?
Naja, natürlich im besten, egoistischen Sinne alle sollten es lesen. Alle, die mit PR zu tun haben. Ich würde sagen, heutzutage alle, die halt sich nicht darauf verlassen wollen, dass ChatGPT einem das kreativste PR-Konzept rausspuckt. Es ist halt gerade so verlockend, dass man halt damit plant. Und natürlich integrieren wir das auch in der Lehre. Da dürfen die das auch und müssen es auch nutzen. Aber es ist halt so viel darüber hinaus. Und dafür ist das Buch ein Einstieg, um zu sehen, okay, da gibt es noch ganz viele Methoden. Es gibt auch echt gute Tools, so wie Best for Planning, mit dem ich mit Studis arbeite, wo wir wirklich Stakeholdergruppen analysieren, nach dem Motto, was machen die, was mögen die nicht, was haben die für Lebenseinstellung. Und dafür ist das einfach ein Buch als Einstieg gedacht. Es ist ja gut zugänglich geschrieben, würde ich sagen. Und ich habe immer zwischen den Kapiteln noch so kleine Exkurse aus dem täglichen Leben, sowas wie Kommunikation in einer WhatsApp-Gruppe oder was man halt sonst noch so beachten muss und ein bisschen aus dem täglichen Leben, sodass das jetzt nicht so ein rein theoretisch-wissenschaftliches Buch ist, sondern eher was für auch Praktika.
Wir haben es ja teilweise schon angedeutet. Wie bist du persönlich eigentlich zu diesem Thema oder zu diesem Themenfeld gekommen und was begeistert dich noch heute daran?
Naja, gekommen bin ich, bin ja aus der Evaluation gekommen. Ich habe mich, 95 wurde ich von Michael Bierdümpfel von Nissan an den Schreibtisch gesetzt. Ich sollte ihm Presseberichte auswerten. So bin ich dann zur Medienanalyse gekommen. Da habe mein ganzes Leben eigentlich mitbestimmt, habe meinen Doktor drauf geschrieben, mein Unternehmen geleitet, 25 Jahre lang. Und dann irgendwann war das ein bisschen langweilig. Und dann habe ich halt mich angefangen und hatte dann auch die Chance, diesen Job zu machen als Professorin für PR. Und habe mich dann von da an jetzt breiter aufgestellt. Und da PR ja auch, das ist ja das Tolle, ich bin ja mit der PR quasi gewachsen. Also am Anfang gab es ja wirklich kaum Literatur in den 90ern. Und mittlerweile ist das so ein professionelles Fachfeld geworden, dass es echt eine wahre Freude ist. Und wenn man dann solche Urgesteine wie Jim McNamara in Person kennenlernt und erinnert sich an einen, wie man halt vor 25 Jahren oder auch wie du sich daran erinnerst, wie man anfing, ist das schon toll. Und Ja, ich bin immer jemand, der sehr gerne analytisch denkt und arbeitet und auch sehr, sehr gerne kreativ, also auch im privaten Umfeld. Von daher passt das, macht es Laune.
Ist das dein Traumjob?
Ja, ich lebe meinen Traum, genau. Also Professorin sein ist einfach das Allerschönste. Also die Inspiration durch die Studis, jetzt habe ich internationale Studis aus aller Welt. Das ist jetzt nochmal eine Öffnung meines Horizontes. Also wie ist das auf den Malediven, wie ist das in Kolumbien? Es ist fantastisch, es macht einfach so viel Spaß. Also.
Das hört sich super an. Und machst du auch noch Beratung oder konzentrierst du dich jetzt quasi auf die Professorentätigkeit?
Ich mache schon auch noch Beratung, natürlich mache ich Beratung und Analysen noch für das ein oder andere Unternehmen. Ich habe natürlich jetzt weniger im Moment so Ambitionen auf jetzt Neugeschäftakquise, aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar Kunden, die ich noch von alten Zeiten her habe. Ja, ich hatte immer sehr langfristige Kundenbeziehungen.
Unternehmenskommunikation und PR konzipieren ist erschienen im UTB Verlag. Wir werden das verlinken in den Shownotes, genau wie den Kontakt zu Professor Nanette Besson. Ein herzliches Dankeschön für die inspirierenden Einblicke und den inspirierenden Austausch. Und danke, Lanette.
Vielen Dank, Wolfgang.
Aber wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Unternehmenskommunikation strategischer, wirkungsvoller und messbarer gestalten möchten, dann ist das Buch eine absolute Leseempfehlung und heute vor allem eine Hörempfehlung. Bleiben Sie neugierig, abonnieren Sie unseren Kanal und schalten Sie sich beim nächsten Mal wieder ein. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Das war Wolfgang Eck für Themenradio.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.